Hallo und herzlich willkommen zu Folge 36 unseres Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Ja, und in diesen Zeiten steht auch unsere Folge ganz unter dem Motto: Hurra, die Welt geht unter. Russland überfällt die Ukraine und fängt mitten in Europa einen Krieg an. Dann haben wir dazu noch eine weltweite Pandemie, die gefühlt irgendwie jetzt ja auch Richtung Ende zugeht, aber irgendwie sind wir doch noch nicht über den Berg. Und Aue schlittert in Liga 3. Ich weiß, es ist ein großer Frevel, auch die drei Sachen so zusammenzubringen, und es ist total unangebracht. Aber da wir weder ein Polit-Podcast sind, noch ein Virologen-Podcast, nämlich ein Fan-Podcast, ein Wismut-Aue-Podcast, wollen wir uns trotzdem ja um das Thema Wismut-Aue, Erzgebirge-Aue hier kümmern und haben sicherlich auch einiges zu besprechen von den Spielen her. Aber in den letzten Wochen, in den letzten zwei Wochen ist ja auch ein Trainerwechsel geschehen bei uns. Das sind all die Themen, die wir uns heute mal wieder anschauen wollen. Wieder mit dabei ist Martin. Hallo Martin.
Hi.
Und Tobias. Hi Tobias.
Hi.
Hi.
Tobias, ich habe in den letzten Wochen, zwei Wochen oft an das Wort Dystopie gedacht. Ein Wort, was du geprägt hast, was noch nicht so in meinem Sprachschatz aufgenommen wurde. Aber jetzt tatsächlich schon. Tobias, wie oft hast du an Dystopie gedacht in der letzten Woche?
Ziemlich häufig. Also, und dabei habe ich mir letzte Woche ja gar nicht mal diesen wundervollen Blade Runner Film angeguckt, der ja auch eine Dystopie auch darstellt. Und aber als ich letzte Woche in Düsseldorf saß, dann irgendwie dort verloren hatten, ich festgestellt hatte, dass ich mir für die Rückfahrt das falsche Ticket geholt habe, mir nochmal eins kaufen musste für 120 €. Da war das Wetter dystopisch, da war die Stimmung dystopisch und mein Innerstes war auch sehr dystopisch.
Jetzt muss ich dir noch mal was sagen, du hättest einfach fahren können, weil wegen Sturm war die Zugbindung aufgehoben.
Ja, aber ich hatte das Ticket irgendwie mir für den 22. geholt und das galt nur für Tickets bis zum 21.
Ach du Scheiße.
Also da habe ich irgendwie total gepennt und das hat irgendwie auch alles ich hatte eine wundervolle Begleitung. Ich hatte Stefan dabei. Grüße gehen raus, Stefan, aber die gesamte Reise stand eigentlich nicht unter guten Vorzeichen, sag ich jetzt mal.
Da hast du schon gedacht, das kann nicht schlimmer werden und jetzt sind wir eine Woche später und ja, sitzen mittendrin in dem Schlamassel.
Genau.
Naja, aber dann, ja, gucken wir uns doch mal, widmen uns doch mal den Spielen und gucken zurück auf die Spiele der letzten beiden Wochen. Wir sind rausgekommen aus dem Spiel gegen Kiel, wo wir in der Nachspielzeit es wieder nicht geschafft haben, irgendwie die Abwehr dicht halten zu können, haben hier entsprechend oder leider verloren und sind dann mit dem ja gefühlten letzten Strohhalm, so oft ja schon angekündigt, nach Düsseldorf gefahren. Und jetzt rückblickend natürlich auch letztes Spiel von Mike Hensel als Trainer vorerst. Wie war es für euch? Ihr wart beide vor Ort. Tobias, du hast gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, wie es bei dir war. Martin, wie war es bei dir? Saßt ihr eigentlich zusammen oder wie war für dich das Spiel?
Also, ich muss dazu erstmal eine Geschichte erzählen. Es war Sonntagmorgen und ich ging auf die Seite von Fortuna Düsseldorf und wollte Tickets kaufen. Und dann stellte ich fest, alle Tickets waren weg.
Du wolltest an dem Tag noch Tickets kaufen?
Ja.
Das macht man doch auch vorher schon.
Ja, aber ich habe mir seitdem jetzt irgendwie Covid ist angewöhnt, immer alles auf den letzten Drücker zu machen, weil man ja nie weiß, ob man da nicht doch irgendwie irgendwann mal infiziert ist, in Isolation muss oder ob dann die Begleitung weg war. Auf jeden Fall war es dann so, dass es waren keine Tickets mehr da. Mein Vater wollte natürlich auch mit, er war sauer. Und dann ist mir nur eine Sache eingefallen. Ich war auf eBay Kleinanzeigen und habe natürlich noch jemanden gefunden, der Tickets hatte. Der Haken war aber, es war natürlich keine Zugfahrt mit dabei und wir mussten da mit dem Auto hinfahren. Also rief ich ihn an und fragte ihn nach, warum denn kein Preis auf den Tickets steht. Und dann meinte er, ja, ich habe die gestern auch selber gekauft, die Tickets. Ich habe aber keinen Bock, heute hinzugehen. Ich habe dann nochmal nachgefragt, ob es Sponsorentickets waren. Er hat dann aber gesagt, nö, ich habe die selber gekauft. Ja, letztendlich haben wir es dann gemacht. Also es war auch preislich in Ordnung, es waren 50 €. Wir holten die Tickets in Düsseldorf ab, mussten natürlich auch mit dem Auto leider hinfahren, statt mit dem Zug. Und dann haben wir einen Parkplatz gesucht in Düsseldorf, wurden wir auch dreimal weitergebracht vom Ordner. Die Ordner konnten uns auch nicht so richtig sagen, fahren Sie mal da und dahin, sondern ein Ordner hat uns zum nächsten Ordner geschickt. Also alles super chaotisch. Also ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie das beim ausverkauften Haus da ist. Aber am Ende standen wir dann am Eingang und dann gingen die Tickets nicht. die Tickets gingen nicht und wir dachten schon, wir gingen zur Klingelstelle und ich sagte schon meinem Vater, ja, der hat uns verarscht, wir können wieder nach Hause fahren, wir gucken uns das Spiel zu Hause an, was auch immer, die guckten 5 Minuten in den Computer, sagten gar nichts und fragten nach, sind das Freikarten? Und dann haben sie uns neue Tickets ausgedruckt. Wir gehen wieder zum Eingang und was passiert? Die Schranke sagt ungültige Veranstaltung.
Ja. Keiner wollte, dass ihr dieses Spiel seht.
Und dann meint der Ordner so, ja, ich habe doch gesehen, ihr wart doch gerade bei der Ticketbude, geht doch einfach hier drüber, mussten wir drüber klettern. Aber das war echt schon so bezeichnend. Und auf dem Rückweg hat es dann auch noch wie bekloppt gestürmt. Und wir waren halt von der einen Seite so drin, dass wir einmal quasi durchs ganze Stadion mussten. Und auf dem Rückweg sind wir durch einen falschen Ausgang gegangen, weil ich eigentlich noch Stefan und Tobias Hallo sagen wollte. Und wir kamen dann nicht mehr über den Weg im Stadion zurück, sondern mussten einmal irgendwie 20 Minuten durch den Wind ums Stadion da rennen. Also alles ganz, ganz chaotisch organisiert. Keine Grüße an Fortuna Düsseldorf, ihr seid einfach ein richtiger Drecksverein. Ja, also eigentlich, ich war schon bedient beim Anpfiff, ne? Also, aber gut, es war das erwartete Spiel.
Das glaube ich. Aber war es denn dann nicht auch irgendwie gut, dass ihr mit dem Auto gefahren seid? Weil das war ja dann wirklich auch dieses Sturmwochenende, wo ihr dann vielleicht mit dem Zug gar nicht weggekommen wärt.
Wieso? Also es ist Sonntag gefahren und es wäre ja auch so, wir hätten ja auch für den Zug nichts bezahlt. Das wäre ja in der Karte drin gewesen. Das war schon alles ärgerlich. Also ich fand das extrem ärgerlich und das Spiel, das war eine absolute Frechheit. Also das, wie Aue da in der ersten Halbzeit aufgetreten ist, das ist kein Abschiedskampf, das ist einfach gar nichts. Das ist Alibi-Fußball. Und klar, Fortuna Düsseldorf, die hatten einen neuen Trainer, das konntest du denen total anmerken, so, dass die, was die sehr motiviert waren und einfach sehr stark auch gepresst haben, aber ich meine, guck dir Gonta und Busmann an, also eigentlich hättest du beide auswechseln müssen und ja, interessanterweise hat sich ja auch Marc Hense dafür entschieden, nur Busmann auszutauschen, wo ich auch schon dachte, der ist bestimmt verletzt, ne, weil er da auch so, keine Ahnung, 3 Minuten bevor er ausgewechselt wurde, auf dem Boden lag, aber er war ja dann letztendlich gar nicht verletzt, wie er uns ja auch auf Twitter geantwortet hatte.
Genau, für die, die es nicht mitbekommen haben, wir haben es eben auch gute Besserung gewünscht auf Twitter für Gertan Busma und er hat dann selbst geantwortet uns und hat geschrieben, ich glaube nur so relativ kurz und lapidar, nö, ich war nicht verletzt, ne? Ja. Und dann für ist er auch ein klares Zeichen, dass da der Trainer einfach ja ihn dann so ein bisschen zum Sündenbock gemacht hat oder etwas gesehen hat in ihm, dass er das so nicht wollte, dass er weiterspielt, aber ja, irgendwie auch bezeichnend für die Situation. Aber bleiben wir mal so bei der ersten Halbzeit. Also ich glaube auch, mit dem 1-0 in die Halbzeit zu gehen, das war das Beste, was wir irgendwie hätten machen können.
Absolut,
total
absolut.
Total schlechten Leistung. Tobias, das siehst du wahrscheinlich genauso, oder?
Genau, also es war ja schon, ich meine, wie das Gegentor entstanden war, das ist einfach auch unglücklich gewesen. Also ich glaube, wer rutscht, na, da ist vorher, glaube ich, jemand weggerutscht.
Carlson,
also mal wieder, also leider ist mal wieder Carlson irgendwie, ist er wieder mit drin gewesen, dann wird da diese herrliche Flanke reingeschlagen und Henning braucht da eigentlich bloß noch den Kopf für ihn zu halten. Also gerade diese Flanke von der Reihe, da hat er natürlich extrem viel Platz, aber die ist natürlich fantastisch gewesen. Also von eingehen und danach ging halt auch gar nichts mehr. Also wenn ich mir auf meinen Chancenzettel gucke, hatten wir, glaube ich, eine Chance oder eine kleinere Drangphase und ansonsten war eigentlich nur Fortuna Düsseldorf am Ball. Die waren uns technisch und taktisch und auch läuferisch einfach an diesem Tag meilenweit überlegen. Und du hast schon auch in dem Moment gemerkt, das wird heute nichts mehr werden. Also und das war also so ein bisschen so und ich war halt auch sauer, weil ich bin auch mit dem Stefan hier reingekommen, weil auch dieses Ticket in das System ausgefallen, ne? Wir saßen halt ewig lang im Zug, um uns dann so ein schreckliches Spiel da auch anzugucken. Also das war, und ich muss auch sagen, dass ich das Stadion von Fortuna Düsseldorf sehr hässlich finde.
Wie unsere niederländischen Freunde sagen, das ist die Copy and Paste Amsterdam Arena. Das ist sehr, sehr wahr. Also das ist sehr, sehr abgeguckt.
Ja. Vor allen Dingen saßen wir da auf irgendwelchen Metallstühlen. Das war total unangenehm.
Das sind sogenannte Vario-Seats. Das macht man, damit man das Stadion nicht ständig umbauen muss. Ja, das ist ja klassischerweise bei diesen Multifunktionsarenen oft verbaut.
Ah, okay.
Aber du, Tobias, du und Stefan wart im Gästeblock, oder? Habe ich richtig mitbekommen?
Genau, wir waren im Gästeblock und der war auch in Ordnung gefüllt, sag ich jetzt mal. Da waren vielleicht so 100 Leute vielleicht maximal.
Mhm. 100 waren es ungefähr, haben wir ja nachgezählt. Oder ich habe mal nachgezählt.
Aber findet ihr das in Ordnung für ein Auswärtsspiel?
Also ich war schon an einem Mittwochabend in Düsseldorf, da waren 150 oder 200, ne? Also du merkst natürlich, dass die aktive Fanszene keinen Bock hat oder was auch immer, boykottiert. Und so von den Gesichtern, klar, so viele aus dem Westen, die man so von Auswärtsspielen kennt, die gar nicht in Aue wohnen. Und ansonsten aus dem Erzgebirge, es hält sich einfach extrem in Grenzen.
Ja, aber genau, würde ich halt auch sagen, dass so ein bisschen die, ja, gefühlt die Lethargie von der Mannschaft auch in die Fanszene überspringt, ja, dass eben halt auch sich die Leute dann auch nicht aufraffen und sagen, jetzt hier, inklusive mir, muss ich mich da mit einbeziehen, zu sagen, nö, da hole ich mir doch nicht jetzt noch die nächste Niederlage ab, fahre nicht durch die halbe Republik. Das war früher in den anderen Jahren auch schon mal anders. Ne? Da hat man eine andere Euphorie verspürt und eine andere Leidenschaft an den Tag gelegt. Deswegen finde ich es auch mal ein bisschen schwierig, wenn man jetzt der aktuellen Mannschaft irgendwie ans Herz legt, dass sie mehr kämpfen sollen und mehr Einsatz zeigen sollen und die Wismut-Tugenden an den Tag legen sollen. Und man selbst schafft es halt nicht, irgendwie aus dem eigenen Sofa hochzukommen und dann mal mit den Spielen mit hinzugehen. Das überträgt sich halt auch dann auf die Fans. Und natürlich, Corona ist dann auch immer so das Argument, was er sagt, naja, aber es liegt ja auch daran, dass wir keinen Bock haben, unter den Corona-Bestimmungen zu gehen. Wieder eine andere Diskussion, kann ich auch nicht verstehen. Aber trotzdem müssen wir da uns halt auch ein bisschen an die eigene Nase schaffen, dass wir es nicht schaffen, auch als Fans jetzt in der schwierigen Lage den Verein so zu unterstützen, wie sie es eigentlich gebräuchten.
Aber dieses mit dem Kämpfen, das möchte ich nochmal aufnehmen, weil das auch wieder in so einem MDR-Web-Talk nach dem Spiel kam, wo auch so ein Aue-Fan zu Gast war, ja, wir müssen noch mal mehr kämpfen, mehr Einsatz, mehr Tugenden. Also, ich meine, in dem Spiel hast du doch exemplarisch gesehen, dass wir Spieler haben, die es nicht in der Lage sind, einen Pass über 5 Meter zu spielen. Über 5 Meter. Also, Martin Mennel macht Zeitspiel, während wir in Unterzahl sind. Der haut den Ball ins Aus. Also, das sind auch so Aussetzer, selbst bei den etablierten Spielern, die du dir kaum erklären kannst. Und jetzt aus dem Paderborn-Spiel, da sind mir noch 2 andere Sachen im Kopf geblieben. Dimitri Nazarov, der knallt einen Freistoß in den Paderborner Himmel reingeführt. Hier der Sören Gonta, der haut einen Ball auch direkt ins Aus. Also das sind einfach so Aussetzer, die kann man sich kaum erklären.
Kommen wir gleich noch mit aufs Paderborn-Spiel dann auch dazu. Also da hat man ja auch gesehen, es geht, kommen wir ja gleich, wie gesagt, drauf zu. Und war jetzt aber auch nicht so, dass man da gemerkt hat, da ist ein leidenschaftlicher Kampf, ja, oder so diese angesprochenen Wismut-Tugenden. Ich glaube, da waren andere Dinge wichtig, die dafür gesorgt haben, dass das Spiel so positiv lief. Deswegen bin ich ja auch ein Gegner davon und würde ich auch mich weit davon distanzieren zu sagen, dass die Mannschaft nicht kämpft, weil ich glaube, sie sind in der aktuell schweren Lage. Sie sind fußballerisch nicht auf dem Stand, dass sie in der zweiten Liga mithalten können, hat aber eher am wenigsten damit zu tun, dass sie nicht wollen. Sie kriegen halt auch regelmäßig diese Tiefschläge und das auch nicht irgendwie, irgendwie während des Spiels, sondern halt schon am Anfang des Spiels. Ja, jetzt hier wieder in Düsseldorf nach 5 Minuten. Nach der Phase, wie viel waren es dann irgendwie? 8, 9 Niederlagen in den letzten Spielen zur Düsseldorf-Zeit. 9, glaube ich, am Stück nicht gewonnen. Und dann halt nach 5 Minuten wieder hinten zu liegen und zu sehen, da heute klappt wieder nichts. Keiner hat irgendwie die Ruhe, mal den Ball von einem zum anderen zu bringen. Das macht, glaube ich, schon viel mit ein. Deswegen am wenigsten würde ich dann ihnen vorwerfen, dass sie nicht wollen und kämpfen. Sie werden halt regelmäßig immer irgendwie, kriegen sie einen rein.
Genau, aber in der 41. Minute gab es aber nochmal eine Monsterparade von Martin Mennel, wo er wirklich mit seiner Pranke nochmal, die war wirklich, wirklich stark. Aber ansonsten, ja, muss man sagen,
Das war so eine Handball-Torwart-Aktion, fand ich, oder?
Er hat ja auch genau Handball gespielt.
Genau. War echt, echt klasse, ja.
Aber ich meine, es fängt ja in der zweiten Halbzeit ganz genau so an, ne? Ist ja spiegelbildlich. Klar. Man ist 5 Minuten stark und dann, dann macht hier unser Kollege Hochscheid, der auch das Spiel ziemlich viel rumgetrabt ist, um es mal so zu sagen. Schatten seiner selbst, hatte ich manchmal so das Gefühl, er macht halt ein dummes Foul an der Strafraumgrenze. Und da kann man jetzt auch 10 Minuten darüber diskutieren, ob es auf der Strafraumgrenze, in der Strafraumgrenze ist, was auch immer. Ja. Es passt einfach ins Bild rein, ne?
Genau.
Ja. Also ich glaube, da gibt's nicht, also ja, klar kann man drüber diskutieren, über die Lage. Ich glaube, da brauchen wir aber auch nicht über wenige Zentimeter zu diskutieren. Das passte halt auch so dazu. Und sagen wir mal, da kann man auch jetzt den Schiris nicht vorwerfen. Der VAR hat sich ja eingeschaltet und es wurde auch eine gewisse Zeit sich die Szene mehrfach angeschaut. Und wenn dann halt der Schiri entscheidet, passt halt ins Bild. Und natürlich hätten wir was anderes auch erwartet. Aber nach der ersten Halbzeit war es halt auch so typisch, dass du halt gleich danach irgendwie das 2-0 bekommst, wo jegliche Hoffnung dann entsprechend dahin war. Und so plätscherte das Spiel dann halt auch für mich so dahin.
Niklas Kierer kühn super stark, aber.
Hatte dann das Gefühl, so Mitte der zweiten Halbzeit, habt ihr wahrscheinlich auch so gespürt, dass irgendwie Düsseldorf 2-3 Gänge zurückschaltet und das jetzt verwalten wollten, was sicherlich auch nach den Minuten dann in der ersten Halbzeit und zweiten Halbzeit auch sicherlich so gereicht hätte. Aber das hat uns dann nochmal einen Aufschwung gegeben. Ich kann mich erinnern, dass irgendwie 2-3-4 Mal hintereinander von Aue der gleiche Angriff links über Niklas Kühn dann eben gespielt wurde, der dann ja auch in der, was war es denn, 75. Minute, glaube ich, zum Erfolg geführt hat und unser Prinz Owusu sein erstes Zweitligator gemacht hat. Tobias, genau. Was war da im Fanblock los?
Naja, es war kurzer Jubel. Man hatte sich so ein bisschen gefreut, man hatte sich so ein bisschen Hoffnung geschöpft, aber es war jetzt nicht überschäumend, sag ich jetzt mal. Also es war jetzt hier nicht Oktoberfeststimmung. Das kann man sagen. Und das war ja auch so ein Ding, das kam ja wirklich vollkommen aus nichts. Also das hat ja, war glaube ich, das Ding.
Hat sich aber ein bisschen angedeutet.
Ja, stimmt, aber da hatte ja Carlton auf den Owusu ja auch durchgesteckt und das hat er ja zuerst nicht richtig angenommen, hat dann aber, glaube ich, sozusagen gefreut, gut umkreist und hat dann auch aus Spitzenwinkel abgeschlossen. Das war schon eine gute Sache, was er da gemacht hat. Und dann hat man gedacht, na, wird's jetzt vielleicht doch nochmal, können wir vielleicht doch hier nochmal einen Punkt mitnehmen, aber die Hoffnungen wurden ja dann spätestens in der 90. Minute jäh zerstört.
Wobei wir noch, glaube ich, in der 85. so ungefähr ja noch die Chance auf ein 2-2 hatten, wo, glaube ich, Jončić dann irgendwie auch noch, also wo man sich wieder gut durchkombiniert und ja, man durch eine tolle Parade vom Düsseldorfer Torwart dann um das 2-2 gebracht wurde, da hätte man sich natürlich dann angeguckt und die Düsseldorfer hätten die Welt nicht verstanden, wenn wir da den Ausgleich gemacht hätten. Natürlich hätte man dann in der Nachspielzeit auch das 3-2 wieder bekommen. Ja, wir sind ja Erzgebirge Aue, na klar, aber für den Moment, glaube ich, wäre das schon eine riesen Überraschung gewesen, aber Düsseldorfer Torwart hält toll. Und ja, wir kriegen dann kurz vor Schluss, glaube ich, auch durch rechts außen lang gegangen und ein schönes Hackentor von Hennings war es, glaube ich.
Genau,
wieder dann Hennings. Auch das 3-1 und dann war es ja auch standesgemäß und ich weiß nicht, die XG-Werte, Expected Goals, Tobias, hast du die irgendwie parat, aber die war wahrscheinlich auch schon sehr, sehr deutlich für Düsseldorf.
Genau, also ich habe es ja gerade nicht, ich hatte sie vor uns, aber sie waren sehr, 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 sehr deutlich. Ich glaube, es war irgendwie 2-0,5 oder so. Ja. Und ich kann ja auch nochmal gucken, hier bei den Big Chances zum Beispiel steht es 4-1, Counter-Attacks 1-0, Shots inside of the box, also 15-2, Shot outside the box 4-3. Wir liegen aber bei den Goalkeeper-Saves vorne, nämlich mit 2-4. Mensch, genau, toll. Also letztlich gesehen hier oder hier auch Shot und Target 7-3 oder so. Also das ist schon sehr deutlich gewesen. Und klar, man könnte ja sagen, man hätte ja auch da damit rechnen können, aber naja, so ist es halt. Aber
warst du noch dabei, Tobias, nachdem die nach dem Schlusspfiff die Mannschaft dann in den Block kam? War der noch da?
Da war ich da, das hab ich beobachtet und das fand ich eigentlich sehr spannend. Also da sind nicht nur nette Worte gefallen, sag ich jetzt mal. Also einige hatten da auch schon wild gestikuliert und so. Und aber ich fand es aber gut von der Mannschaft, dass sie sich da überhaupt gestellt haben. Na, so ein bisschen. Aber ich glaube, einige waren halt wirklich so gut Deutsch ziemlich sauer. Vielleicht auch schon, weil sie relativ betrunken waren. Oder einfach beides in Kombination. Aber so, dass man eher da auch sagen muss, also es war schon auch ein Austausch, aber es war ein Austausch der Gepräger, zumindest von Fanseite, von Emotionen und von Affekten.
Gut, dann hat das Spiel uns auch auf den 18. Tabellenplatz gebracht. Wir sind Letzter. Ich glaube, das war das Spiel, wo Ingolstadt in Nürnberg 5-0 gewonnen hat. War das Wochenende? Auf jeden Fall hatte ja Ingolstadt Punkte geholt und wir keine Punkte in Düsseldorf geholt. Wir waren Letzter. Und ja, gefühlt war das auch für mich dann sozusagen auch der Abstieg, gerade jetzt auswärts schon wenig Hoffnung nach Düsseldorf gefahren, aber die auch nochmal je zerstört nach dem Auftritt. Und nichtsdestotrotz wollte der Verein dann auch noch einen gewissen Aktionismus an den Tag legen und hat dann letzten Mittwoch am 23. Februar zu einer Pressekonferenz geladen und hat einen Trainerwechsel bekannt gegeben. Das nämlich, und surprise, surprise, die Idee wurde geboren im letzten Auer-Podcast, in der letzten Folge, beziehungsweise wir hatten das als Variante mit aufgebaut, dass wir uns das noch vorstellen könnten, um Markense so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen, ihn etwas zu entlasten mit der Triple-Funktion Lehrer, Trainer, Lehrgang und Familienvater, etwas zu entlasten, wieder zurück in die zweite Linie zu holen und einen Cheftrainer, den wir sowieso im Verein haben, Pavel Dotschev, zu installieren, war dann tatsächlich auch die Idee des Vorstandes und der Vereinsverantwortlichen, und das hat man am Mittwoch dann bekannt gegeben, auch mit einer dann auch längeren Pressekonferenz. Martin, was sagst du dazu? Wie hat es für dich, was für eine Überraschung für dich, dass man doch diesen Schritt gegangen ist? Eigentlich den wir vor zwei Wochen auch schon mal angesprochen hatten?
Na, man kann ja fast fragen, warum jetzt erst, ne? Also, es ist böse, aber mich hat es auf jeden Fall nochmal motiviert, am Freitag zu fahren und nicht zu sagen, ich suche mir einfach irgendein anderes Spiel aus und ich habe keinen Bock mehr. Ja. Also ganz ehrlich, diese Ansprache von Dotschev war schon auch überzeugend, dass er ganz klar ist, worum es jetzt noch geht. Und ich glaube auch nicht, dass sich die Mannschaft jetzt unter Dotschev weiter abschlachten lassen wird. Egal, auch jetzt mit Rückschlägen und so weiter. Also ich glaube einfach, er wird die Saison professionell zu Ende bringen. Natürlich spannende Analyse von Helge Leonhardt. Man hat es einvernehmlich gemacht. Es sei vor allen Dingen eine Entscheidung aus zeitlichen Gründen gewesen. Und man hat jetzt nochmal die Hoffnung, dass ich kurzfristiger Erfolg einstelle. Man hätte den Klassenerhalt auf gar keinen Fall abgeschrieben, auch wenn man schon von außen abgeschrieben worden sei. Und man würde sich natürlich jetzt auch mit beiden Ligen beschäftigen. Ich will jetzt gar nicht so weit auf seine Rede eingehen, was er so zu der Vereinsentwicklung insgesamt gesagt hat. Ich glaube, das können wir besser im Helge der Woche besprechen. Aber es war schon ein sehr bezeichnender Auftritt auch. Gerade auch dieses mit diesem einvernehmlich, das klingt schon sehr, sehr, ich sag mal, also ich meine, jeder weiß, was irgendwie eine einvernehmliche Entscheidung ist.
Wenn er es auch so betont, dann weiß man es, dass es gerade vielleicht nicht einvernehmlich war. Aber für dich, Tobias, überraschend, dass der Schritt gemacht wurde?
Nein, gar nicht, weil es ja auch, weil meines Wissens war das ja auch schon vor längerer Zeit ja auch mal angedacht gewesen, dass man ja sagte, Markense geht ja jetzt auch in den Lehrgang und dass er das sozusagen in dieser Zeit sozusagen ja Pavel Dotschev dann praktisch die Geschäfte übernimmt. Und ich glaube, das Problem war, ich denke, das Problem ist einfach, Markense da irgendwie gesichtswahrend irgendwie rauszuholen. Weil letztlich gesehen, er ist jetzt ja Teamleiter gewesen, sozusagen, und geht jetzt praktisch zurück ins zweite Glied. Er ist da praktisch nochmal degradiert worden. Und ich denke einfach, dass die.
Ja, bitte.
Und ich denke natürlich, und dass diese Idee mit Markense, die war von vornherein eigentlich auch zum Scheitern verurteilt. Also ich meine, es ist mit einem viel zu kleinen Trainerstab sozusagen, hat man eine kostengünstige Variante gewählt und hat da ja mehr oder minder halt auch den auch fast ein bisschen verbrannt, den Markense.
Aber bist du der Meinung, Tobias, das ist jetzt ein wertschätzender Umgang mit ihm, ein gesichtswahrender Umgang für ihn, jetzt hier in die zweite Reihe wieder gedrückt worden zu sein?
Naja, die Frage ist halt, man hätte es halt von vornherein so offen kommunizieren müssen, weil ich bin der Meinung, dass es mal vor einer geraumen Zeit schon gesagt wird, dass Pavel Dotschev das irgendwann wieder machen wird.
Ich kann mich daran nicht erinnern und ich glaube auch irgendwie die ganze Kommunikation spricht dagegen, dass man gesagt hat, man hat sich erst am Dienstag entschieden. Das spricht ja auch sehr stark für dieses, was Helge Leonhardt ja auch nochmal betont hat, man will jetzt nochmal den kurzfristigen Impuls setzen. Mhm. Und natürlich ist das nicht gesichtswahrend, weil hätte man das ja schon vor zwei Monaten gesagt. Also hätte man das auch in der Winterpause machen können.
Genau.
Ich glaube, es gibt ja auch keinen schlechteren Zeitpunkt als irgendwie so mitten in der Saison, wenn nicht mal eine Länderspielpause ist. Oder stell dir mal vor, er wäre jetzt im Winter Cheftrainer geworden, hätte er vielleicht noch mal zwei alte Spieler geholt, die er kennt. Also ja, ich meine, Pavel Dotschev ist ja jetzt auch nicht irgendein völlig unbekannter Trainer, sondern hat ja auch so seine gewissen Spieler, zu denen er gute Kontakte pflegt.
Genau. Der Pavel Dotschev, das ist halt auch wie so eine kleine Mutti halt. Also der nimmt alle Spieler immer irgendwie mit. Natürlich ist es überhaupt nicht gesichtswahrend gewesen. Und es ist halt auch kommunikativ auch wieder nicht gut gemacht gewesen. Das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Aber das ist ja auch generell das Problem von Aue. Dass halt über die Kommunikationsschiene von offizieller Seite sozusagen, da schließe ich jetzt mal Heiko Hamberg mal ganz explizit auch mit davon aus, aber dass man das einfach nicht gut kommuniziert. Und das wirkt alles so, also so hemdsärmlich und als würde man sich da gar keine Gedanken irgendwie machen. Und das ist immer so ein bisschen irritierend.
Ich glaube, natürlich, oder so ein bisschen finde ich es ein bisschen schwierig, dem Verein so die Sachen so vorzuwerfen, auch im Sinne, ja, hättet ihr mal das früher so gemacht? Ich glaube, das ist immer dann schwierig, aus einer Position heraus von Niederlagenserien dann zurückzublicken. Ich glaube, dann tut man sich's, macht man sich es etwas leichter, dann zu sagen, ja, das hätte auch viel, viel früher passieren können. Ich glaube, ich fand es wichtig tatsächlich, dass es jetzt passiert ist, weil ich auch einfach auch Marc davor schützen will, in diese Situation jetzt noch weiter hineingezogen worden zu sein. Und wer weiß, was aus dann irgendwie im Hintergrund im Verein, vielleicht auch in der Familie oder in der Schule es noch irgendwie für Diskussionen gab, die ihn, glaube ich, die nicht einfach so an ihm abprallen. Und da finde ich es einfach auch richtig und wichtig, ihn da jetzt zurückzunehmen. Aus der Pressekonferenz heraus, jetzt von der Woche her, hatte ich fast sogar auch ein bisschen das Gefühl, dass er das so für sich auch etwas akzeptieren musste. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, er hätte auch gern weitergemacht und hätte auch noch den Impuls, da entsprechend weiterzumachen. Aber ja, wurde dann entsprechend überzeugt. Und wenn er vielleicht auch ehrlich ist zu sich selbst, ist es vielleicht auch für ihn dann eben auch die beste Lösung, jetzt wirklich diesen Schritt zurückzugehen, der ja auch mit einem gewissen Auffangbecken versorgt ist. Nämlich im Sinne, normalerweise Trainerwechsel heißt, du bist dann halt weg aus dem Verein und bist raus. Das ist ja hier gerade nicht der Fall, sondern man hat halt das Vertrauen und man hat sozusagen ihn immer noch in der Familie im Verein gehalten und sagt auch, wir brauchen dich in der aktuellen Situation immer noch als Co-Trainer, als Analyst, als derjenigen, der den Cheftrainer entsprechend bei der Aufstellung und bei der Vorbereitung der Spiele unterstützt. Wir haben auch das Vertrauen und wir wollen, dass du auch die Cheftrainerlizenz machst. Deswegen unterstützen wir dich hier. Deswegen finde ich es fast, deswegen war es vorhin so ein bisschen auch fast provokativ von mir gefragt, ob es gesichtswahrend ist. Für mich ist es das tatsächlich auch zu einer gewissen Art und Weise, weil man eben ihn auch dieses Rückbecken holt und sagt auch, Marc, wir müssen dich auch als Person jetzt hier schützen, um dich auch entsprechend weiterhin im Verein entsprechend weiterhalten zu können. Deswegen klar, auch rückblickend, sicherlich wäre es besser, auch für Marc besser gewesen, jetzt rückblickend, wenn man das vielleicht in der Winterpause schon gemacht hätte. Aber jeder von uns hatte, glaube ich, da die Hoffnung, dass man jetzt aus der Winterpause nochmal mit Mut und neuen Spielern angreifen kann und das eben auch dann wirklich auch Marc in die Hände legt. Und klar, rückblickend, das wäre besser gewesen, aber hätte wenn und aber, das hätte man jetzt nicht wissen können. Jetzt ist es so passiert und jetzt dann auch den Schritt zu gehen, finde ich auch richtig. Und gut, auf die Kommunikation, klar, kann man sich immer drüber aufregen. Kommen wir auch gleich dann nochmal im Helge der Woche dazu. Aber ich finde das eigentlich eine gute Lösung, mit der alle zurechtkommen. Und noch dazu gesprochen, die halt auch finanziell die günstigste Lösung ist, was, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt für uns ist, jetzt nicht noch in dieser Liga noch einen vierten Trainer bezahlen zu müssen, der im Zweifel aber wirklich es auch nicht mehr schaffen würde, jetzt hier diesen großen Rückstand nochmal aufzuholen und wir im nächsten Jahr sowieso neu anfangen müssen. Deswegen bin ich tatsächlich relativ happy mit dieser Variante. Glaube nicht, dass sie uns in der zweiten Liga hält, das auch ganz klar gesagt. Gibt uns aber die Möglichkeit und gerade Marc eben entsprechend doch gesichtswahrend aus dieser Situation herauszukommen und im Sommer wieder neu angreifen zu können.
Der Schritt wird auch von Marc mitgetragen, hat Helge Leonhardt gesagt. Ich glaube, mehr kann man nicht zusammenfassen.
Genau. Aber was glaubt ihr denn? Ist dann im Sommer für euch Marc gesetzt für den Neuanfang in der dritten Liga?
Oh. Boah, das ist jetzt aber die große Glaskugel. Also ich sage, ich prognostiziere, dass es sozusagen im Sommer das große Reinemache geben wird.
Also ich glaube, sowohl auf der Spielerseite ganz sicher, ja, gehe ich auch fest von aus, aber die Trainerposition. Wer wird im Sommer Trainer? Was glaubt ihr heute?
Ich denke,
Pavel Dotschew?
Nee, ich glaube, Pavel Dotschew wird Sportdirektor, Marc Hensel wird Co-Trainer und der kriegt dann noch jemanden vor sich gesetzt.
Ich kann es mir nicht vorstellen, dass man mit Marc Hensel als Cheftrainer in die dritte Liga geht. Das ist einfach eine Schweineliga und da wird man es schwer haben, dass man sich fängt. Also ich meine, was ist denn die Perspektive? Wir haben kein Geld, wir haben keine Spieler Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass Pavel Dotschev nicht in einer herausragenden Position darin ist. Also klar kann er auch der Sportdirektor so einen Wiederaufstieg mit zusammenbauen, aber wir brauchen einen, der die dritte Liga kennt, und Mark Hense kennt die dritte Liga nicht. Also ich weiß auch gar nicht, wie lange hat er denn als Spieler in der dritten Liga gespielt? Vielleicht 2-3 Jahre? Also er war auch größtenteils Zweitligaspieler.
Mhm. Ja, also nicht lang. Glaube ich, hat aber auch im Scouting einiges getan für Aue. Also
ja, klar.
Also, aber ich weiß ich nicht. Also ich würde ja jetzt nicht so weit gehen, dass Mark Hensel die dritte Liga nicht kennt. Ich glaube, er ist schon ein ausgemachter Stratege und Experte auch von gerade so Nachwuchsspielern. Das könnte ich mir schon vorstellen. Und für mich spricht halt so ein bisschen das Argument, was du ansprachst. Wir haben keine Spieler, wir haben kein Geld. Es wird schwer für uns nächstes Jahr in der dritten Liga. Dieses wir haben kein Geld spricht eben auch für mich für eine interne Lösung. Und Pavel Dotschev hat ja auf der Pressekonferenz jetzt eben gerade gesagt, er geht fest davon aus, dass er, oder noch fixer hat es, glaube ich, gesagt, dass er nur Trainer bis zum Sommer sein wird, und im Sommer wird es hier einen neuen Trainer geben. Also ich glaube, diese Variante Dotschev wird es so nicht geben, es sei denn, irgendeine Entwicklung gibt sich noch bis dahin, aber Stand jetzt würde ich sagen, Pavel ist aus dem Game raus. Ich glaube tatsächlich heute, dass der Verein aktuell mit Mark Hensel als Trainer in der dritten Liga für nächstes Jahr plant.
Okay.
Nehmen wir hier mal mit auf. Thomas Otto, genau. Am 27. Februar 2022. Okay. Gut, dann hat in der Pressekonferenz, aber auch mit dem Spiel, mit dem Ausblick auf das Spiel gegen Paderborn, auch Dotschev schon gesagt, dass er einige Änderungen vornehmen wird. Nicht um zu zeigen, dass Mark Hensel falsch aufgestellt hat, das hat er nochmal betont, aber dass jeder Trainer so seinen eigenen Stil hat, und deswegen war ich tatsächlich auch sehr gespannt auf die neue Formation und auf im Zweifel auch neue Spieler in den ersten Elf. War dann, glaube ich, gar nicht so viel dabei, weil auch gerade Karlsson rotierte raus wegen, glaube ich, der fünften gelben Karte. Barilla hat dann Linksverteidiger gespielt. Ich glaube, man hat wieder mit Viererkette gespielt. Auch relativ, sage ich mal, das klassische Auer 4-4-2-1 gespielt, glaube ich. Und das war das zu viel? Ist, glaube ich, einer zu viel. Und einzig, was mir aufgefallen ist, dass Dimi Nazarov wieder die zentrale Position eingenommen hat. Das, glaube ich, war so ein bisschen das, was da Dotschev im Auge hatte. Habt ihr das genauso gesehen oder wart ihr überrascht? Hat euch etwas überrascht an der Aufstellung, an der Formation von Aue unter Pavel Dotschev?
Also ich muss ehrlich dazu geben, ich habe das Spiel ja bloß mit einem halben Auge gesehen, da ich da gerade auch da mit Freunden essen war. Und als ich gerade auf dem Klo war, war ja sozusagen diese unglückselige Entwicklung. Insofern kann ich sagen, also wenn ich jetzt drauf gucke auf mein Screen, würde ich sagen, ist eigentlich fast das Optimale, was wir jetzt eigentlich auch haben können. Klar, die Dimitri Nazarov, das ist ja immer so, hat er einen guten Tag, kann er dir das Spiel entscheiden, hat er einen schlechten Tag, kann er dir auch das Spiel entscheiden, bloß eben in Richtung Niederlage. Aber ansonsten, erstaunlich ist auch, dass sozusagen unter Pavel Dotschev auch dass Sam Schreck gespielt hat und entsprechend ja auch gar nicht unser alter Hautigen aus der letzten Saison, Philipp Riese, das finde ich auch ein bisschen spannend. Ich
glaube, der war gar nicht im Aufgebot, oder?
Kann das ja sein? Genau, ich sehe es ja gerade.
Genau. Na, also aber auch nicht verletzt nach Pressekonferenz im Vorfeld, also scheinbar tatsächlich rausrotiert. Ja.
Krass. Genau.
Wie hast du es gesehen, Martin, in Paderborn? Du warst ja vor Ort.
Ja, ich habe nicht so viel gesehen. Ich hatte keine Brille an. Nein. So. Nein, nicht. Man darf, also dadurch, dass die Maskenpflicht ist, ist das mit der Brille mal ein bisschen schwierig. Nein, ich habe keine Ahnung. Also welche Spiele auf dem Platz waren, die Einstellung war doch komplett anders. Das ist doch, also eigentlich war doch alles anders bei dem Spiel. Ja, du hattest das Gefühl, du erkennst deine Mannschaft nicht mehr wieder. Und das ist doch einfach krass, dass so eine Person dir auf einmal so viel Hoffnung wieder bringen kann. Ja, auch dass du darauf hoffst, dass du heute nicht abgeschlachtet wirst, sondern ja, eigentlich ja auch in der ersten Halbzeit schon in Führung gehen musst, ganz am Anfang so viel Chancen hast, zwar unglücklich in Rückstand gerätst durch den ersten Angriff von denen, eigentlich übrigens ein total dämliches Foul von Clemens Fandrich an der Stelle. Schöne liebe Grüße. Und eigentlich musst du da 2-3-0 zur Pause führen und kommst dann halt auch nochmal richtig stark in der zweiten Halbzeit wieder. Dimitri Nazarov richtig starkes Spiel, Zolinski richtig stark und keine Ahnung. Also ich meine, da hatte man schon das Gefühl, dass der Trainer einiges bewirken kann, dass er den Leuten wieder eine Stärke zurückgibt. Und ich fand das auch bemerkenswert, dass, da habe ich mal drauf geachtet, die ganze erste Halbzeit hat er alleine in der Coaching-Zone gestanden. Und erst später kam dann auch mal Hensel raus. Und ich habe das auch auf den Fernsehbildern gesehen, dass Hege Leonhard auch wieder auf der Bank saß. Das war ja auch länger Zeit jetzt nicht mehr so. Und das ist ja auch nochmal so dieses Signal, da haben wir jetzt auch schon mal irgendwann nochmal diskutiert, ist das Signal jetzt, ich stehe hinter dir oder ich bin dir im Nacken. Ich finde, ich glaube eher, Hege Leonhard wollte das Signal irgendwie der Geschlossenheit da setzen an dem Punkt und sich halt auch hinter den Dotschef zu stellen, ja.
Glaube ich auch, also auch so ein bisschen ein Zeichen der Verantwortung, ne? Ich übernehme Verantwortung. Also ich habe es auch eher positiv gesehen, zu sagen, jetzt hier, ich setze mich neben euch, ich bin genauso einer von euch, werde mich nicht groß einmischen, jedenfalls während der 90 Minuten in irgendein Spiel geschehen, aber ich bin einer von euch und zeigt das auch den Mannschaftskollegen, die mit auf der Bank sitzen, fand ich eigentlich auch ein gutes Zeichen. Mal gucken, ob es auch in den nächsten Spielen her macht. Aber ja, war es denn tatsächlich wirklich dieser Pavel-Effekt für euch? Also im Zweifel von als Außenstehender muss es ja so sein. Ne? Wie kann sich eine Mannschaft innerhalb von 7 Tagen so wandeln und in Paderborn, die ja eher in 5 Tagen so Richtung oben den Aufstiegsplätzen geguckt haben. Ich glaube, jetzt nach mehreren schlechten Spielen jetzt eher so im Mittelfeld irgendwo eintrudeln werden. Aber was für euch wirklich dieser Pavel-Effekt?
Na, also man muss zu Paderborn nochmal schon sagen, die sind ganz schön schlecht. Die haben jetzt davor auch, ich glaube, 11 Spiele nicht gewonnen. Und ich habe ein paar Mal in den Padercast jetzt reingehört, die sind da auch ziemlich angefressen von allem. Und ich meine, ich kenne Lukas Kwasniok noch aus Jena. Und jetzt, wo Sven Michel weg ist, siehst du auch, wie taktisch limitiert sein ganzes Spiel ist. Also ich glaube, seine Idee ist einfach immer vorne auf den zentralen Stürmer. Und das funktioniert jetzt halt nicht mehr so gut wie mit einem Sven Michel damals noch. Und das merkst du jetzt auch dem SCP halt an, dass Lukas Kwasniok schon auch ganz schön ein eindimensionales Spiel spielt.
Ja, also ich fand's auch klasse. Ich hatte es ja hier in unsere WhatsApp-Probe reingeschrieben. Ich habe die ersten 25 Minuten nicht gesehen, habe dann schon gleich gesagt, als ich eingeschaltet hatte, 0-0. Ich wollte euch nur sagen, Jungs, ich fange jetzt an, dieses Spiel zu gucken. Und das war genau der Moment, wo Clemens Fandrich dieses dumme Foul macht dann. Und halt 30 Sekunden später steht es 1-0 für Paderborn. Und ich habe wieder eine Minute dieses Spiel gesehen und schon liegt Aue wieder hinten. Habe ja aber im Ticker dann schon vorher gelesen, dass Aue da schon ein super Spiel macht. Und habe es dann auch entsprechend noch in der letzten Hälfte der ersten Halbzeit ja auch gesehen. Und diese klasse 10 Minuten, die dann ja auch endlich in Tore sich ausgezahlt haben während der 16. und 17. Minute war es dann, glaube ich, die haben ja halt auch gezeigt, wir können Fußball spielen, ja, und wir können auch mal Bälle von einem Mann zum anderen bringen. Und für mich so klasse zwei Situationen. Die eine war eben, ich glaube, das war der Pass zum 1-1, wer macht ihn? Clemens Fandrich, ein klasse Ball von hinten raus, direkt in den Lauf von Wosu, der dann ja, glaube ich, diesen Elfmeter rausholt, dieser Handelfmeter, was unter uns auch wieder echt ein riesen Witz war, ne, aus dieser Situation wieder einen Handelfmeter zu machen. Aber die wurden bei uns ja auch gepfiffen, deswegen vollkommen in Ordnung, dass wir auch mal so einen
Handelfmeter bekommen. Das war ein ganz klarer Elfmeter.
Ja, genau. Und zum Glück ja Dimi auch ruhig geblieben. Der erste Elfmeter im Übrigen in dieser Saison, den wir bekommen haben, und sollten ja auch gleich noch den zweiten dann noch bekommen. Das so als erste Situation, also gerade so von hinten raus, dieses schnelle Spiel, Clemens Fandrich, tollen Pass, echt super. Und ich glaube, das war dann das 2-1, wo man, war eine Situation, wenn man das, ob man es nochmal im Fernsehen sieht, guckt es euch nochmal an, wo wir echt hinten unter Druck sind. Wir spielen in sozusagen von Martin Mendel heraus hinten den Ball wieder so kurz und Paderborn geht mit 5 Offensivkräften, drückt uns im hintersten Drittel sozusagen in die eigene Hälfte und wir schaffen es tatsächlich sehr, sehr professionell, dieses erste Drittel zu überspielen, um dann relativ schnell Richtung Mittellinie zu gehen und Nicolas Kühn spielt dann diesen Pass auf Ben Zulinski, der dann das Tor macht und wir auf einmal statt 0-1 2-1 in Führung sind und dann ja auch noch das 3-1 machen. So hat man dann gesehen, so geht Fußball. Ne? Fußball geht eben auch nicht nur Kampf, sondern eben auch mal Bälle von einem zum anderen zu bringen und am Ende Tore zu schießen. Und das ist uns halt in diesen 9 Minuten waren es ja, glaube ich, nur super gelungen. Was sagt ihr dazu? Ben Zulinski hat nicht gejubelt. Macht man das so, wenn man gegen den Gegner trifft, wo man mal früher gespielt hat?
Na gut, ich meine, er ist ja schon auch sehr lange da gewesen. Ne? Er hat mit dem Bundesliga gespielt. Ich kann es ja schon irgendwie verstehen. Mhm. Wir haben ja sowieso so eine halbe Paderborner Mannschaft. Wisst ihr, wer der Jahrhunderttrainer vom SCP ist?
Nee, sag mal. Da
gibt's ja nur einen.
Pavel Dotschev.
Pavel Dotschev. Und in der Pressekonferenz ja gesagt, dass er 500 Meter, glaube ich, von dem Stadion entfernt
wohnt. Fünf Minuten. Und wenn ihr mal eine Yoga-Session haben wollt, ich glaube, seine Ehefrau bietet Yoga an in Paderborn.
Ach, und jetzt steigen wir ab. Mensch, so ein Mist. Hätte ich das mal früher gewusst. Naja, Ben Zulinski jubelt nicht. Viele Grüße an Paco Testro. So macht man das, wenn man da etwas... die Situation richtig einschätzt. Auf der anderen Seite Respekt an Ben Zulinski in dieser Situation, wo, glaube ich, in dieser Saison so viel schief geht, sowohl im Verein als auch bei ihm. Und er macht in diesem Spiel dann, in diesem Moment selbst das 2-1, dann nicht alle Emotionen rauszulassen, sondern sich noch so unter Kontrolle zu haben und sich zurückzuhalten. Also Respekt, dass er das so hinbekommen hat. Und dann läuft es, wie es immer läuft bei uns. Wir gehen auf die 90. Minute zu, führen jetzt ja tatsächlich auch mal mit 2 Toren Abstand und man denkt irgendwie, komm, diesmal schmeißen wir den Bock um. Pavel Dotschev wird der Wundertrainer 2022. Wir holen in den nächsten Spielen alle Siege und werden nicht absteigen. Und Pavel Dotschev wird im nächsten Jahr uns in der zweiten Liga auch weiter trainieren. Und die 89., 90. Minute kommt und es kommt das 3-2 und es gibt das 3-3. Und es ist halt die gefühlte Niederlage, wie es jetzt auch in der Presse beschrieben worden ist. Wahrscheinlich Tollhaus-Pader-Arena, oder Martin? Wie war da die Stimmung in dem Moment, als es 3-3 fiel?
Also ganz ehrlich, ich habe ja damit gerechnet, dass es passiert. Und das ist ja auch noch die Ironie, dass es gab ja vor dem zweiten Elfmeter einen Videobeweis und das war ein Foul von Marcel Correa. Und wer hat denn den Ausgleich geschossen? Also das ist ja die Ironie, dass der Spieler, der das 3-1 verursacht durch sein dummes Foul, das 3-3 macht. Und keine Ahnung, also ich meine an dem Abend, ja, da gab es auch übrigens Absteigerrufe und irgendwelche Schmähgesänge gegen Ossis oder gegen Aue, keine Ahnung, was haben wir denn mit denen zu tun? Aber ich meine, das gab es auch in der Woche vorher in Düsseldorf. Was haben wir mit Düsseldorf zu tun? Vorher gab es da sogar mal eine Fanfreundschaft. Also manchmal hat man, also gerade merkt man bei manchen Leuten halt auch, dass denen die aktuelle Lage nicht unbedingt gut tut.
Also diese Schmähgesänge, wisst ihr ja, habe ich jetzt irgendwie nichts dagegen gehört, für mich so zum Fußball dazu, also lieber so, als jetzt irgendwie das große Heidi-Tai, deswegen ist es ja okay, aber trotzdem, also wie viele Zuschauer waren da? 3000, also Paderborn schafft es nicht irgendwie an so einem Wochenende, wo jetzt wieder die Stadien mehr und mehr geöffnet werden, wo man irgendwie froh ist, mal wieder ins Stadion zu können, nicht mehr als 3000 Zuschauer reinzuholen. Ist ja irgendwie auch schwach für einen Ex-Bundesligisten und auch eigentlich für eine Mannschaft, die ja irgendwie noch höhere Ambitionen hatten. Aber was soll's. Lukas, lass dich impfen. Kwasniok hat ja auch auf der Pressekonferenz gesagt, es war das schlechteste Spiel von Paderborn der ganzen Saison. Ne? Und das spielt halt auch so ein bisschen mit rein. Will ich aber nur dazu sagen, warum wir auch so ein gutes Spiel gemacht haben. Der Gegner war auch schon sehr, sehr schlecht. Aber nichtsdestotrotz, wir haben auch gezeigt, dass wir Fußball spielen konnten. Soll uns trotzdem auch als Mut und als Fans auch, oder als Verein und als Fans auch etwas Mut machen, dass wir es können und ja, wenigstens noch ein paar Punkte holen. Ich persönlich glaube ja nicht dran, dass wir noch die Klasse halten. Dafür ist einfach der Abstand zu groß. Und dazu gibt es auch zu wenig Mannschaften, jetzt Ingolstadt ausgenommen, die dann doch regelmäßig Punkte verlieren und die werden ihre Punkte holen. Und wahrscheinlich brauchst du irgendwie 40 Punkte, um auf den Relegationsplatz zu kommen dieses Jahr. Und das werden wir wahrscheinlich nicht sein. Nun gut,
obgleich man natürlich sagen muss, dass natürlich Hansa Rostock und Dynamo Dresden sich auch seit Wochen eher in einem Abwärtsstrudel befinden. Das ist, das muss man, aber die werden, aber ich glaube, die werden, bei denen geht es eher darum, wir kommen von den beiden auf den Relegationsplatz.
Ja.
Insofern.
Schön wäre es natürlich, wenn wir einen noch mit runterholen können.
Ja, aber es ist ja immer so, statistisch gesehen hat ja Dynamo Dresden noch nie eine Saison in der zweiten Liga gespielt, ohne Erzgebirge Aue zusammen.
Haha, na dann. Freut euch auf die nächsten Spiele, Dynamos.
Genau. Und ich glaube, was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, wir haben jetzt, glaube ich, auch mehr Punkte als der Chemnitzer FC in seiner Zweitliga-Abstiegssaison.
Also ich glaube, also meiner Rechnung nach brauchen wir noch einen Punkt. Ich glaube, wir brauchen noch einen Punkt, um gleich zu ziehen. Oder beziehungsweise, ich glaube, wir haben sie eingeholt jetzt und bräuchten halt noch einen Punkt, um nicht genauso schlecht zu sein wie der Chemnitz FC.
Das heißt, sozusagen, das Ziel der nächsten Spiele muss es halt mindestens einen Punkt irgendwo zu ergattern.
Ja, und das machen wir doch gleich beim Spiel jetzt in Hamburg, beim HSV. Und ja, da sind wir schon bei den nächsten Spielen. Wir haben ein nächstes Heimspiel gegen Regensburg, auch höchst dramatisch das Hinspiel, 3-2 verloren noch in der Nachspielzeit. Und ja, fast noch viel dramatischer dann das Hinspiel zu Hause gegen den HSV, wo wir in der Nachspielzeit noch durch ein Eigentor nur ein Unentschieden holen. Richtig. Aber Tobias, du hast dir sicherlich die Vereine angeguckt. Was kannst du zu Jahn Regensburg sagen?
Genau, wir spielen am 6.3.2022 um 13:30 im wunderschönen Erzgebirgsstadion gegen sie. Jahn Regensburg ist eigentlich unser Lieblingsgegner. Das heißt, wir sind sozusagen insgesamt 8 Mal auf sie getroffen, haben 9 Mal gesiegt, 4 Unentschieden und haben 5 Unentschieden geholt. Die letzten Spiele gingen aber fast eigentlich alle an Regensburg. Ihr bester Torschütze ist Sarpe Singh, also sagen, der hat bisher 5 Tore und 8 Vorlagen gemacht, und dem folgt sozusagen Max Besuschkow und an Andreas Albers. Das heißt also, so viel Offensivpower, die am Anfang haben sie dann anscheinend nicht mehr. Und sie sind auswärts eigentlich eine sehr solide Mannschaft. Wir haben dort bisher 11 Spiele gemacht, wovon 4 Siege, 2 Remis und 5 Niederlagen waren. Insgesamt gesehen haben sie aber gerade auswärts eher Schwierigkeiten, sich Torchancen zu erzielen, was sich auch in der durchschnittlichen Expected Goals Rate niederschlägt. Und vor allen Dingen auch lassen sie auch auswärts relativ viele Torchancen zu. Was ich persönlich ganz spannend finde, ist ja, dass sie aber trotzdem bisher fast 40% ihrer Auswärtsspiele zu null gestalten konnten. Was ich einen sehr, sehr spannenden Punkt finde. Es gibt, was ich auch noch relativ spannend fand, war, dass sie, glaube ich, auch eine Goal-Conversion-Rate von ca. 10%, womit sie eigentlich ja auch genau im Mittelfeld sind. Insgesamt kann man einfach sagen, dass Regensburg sozusagen nach ihrem anfänglichen Höhenflug mittlerweile eher so ein bisschen ja im Mittelfeld angekommen sind. Die werden einfach sicher ihre Klasse halten. Also von dahin gehen ist das, also wenn wir da, also ich könnte mir vorstellen, wir könnten gegen die sogar gewinnen, aber man muss einfach gucken. Aber wenn wir gegen die einen Punkt holen, dann ist das auch total in Ordnung.
Bist du da, Tobias, beim Spiel?
Ja, ich werde wahrscheinlich da sein.
Und Martin ist dabei im Steve Breitkreuz Trikot.
Haha, nee, ich weiß es noch nicht.
Was tippt ihr denn, Tobias?
Ich tippe auf ein 1:1.
Ich sag, das wäre 3-1 gewinnen.
Sehr gut, das ist mein Mann. Ich tippe 2-1, Heimsieg. Jetzt geht's los. Wir gewinnen mal wieder ein Spiel, und eine gewisse Euphorie kann, glaube ich, jetzt noch Pavel entfachen. Und wir holen Heimsieg, genau. Und dann geht's, Tobias, nach Hamburg die Woche drauf, zum HSV.
Ja, zum HSV, und am 12.03.2022 geht es gegen Hamburg, und gegen Hamburg sahen wir eigentlich selten gut aus. In 7 Spielen gab es nur einen Sieg für uns, dabei aber 3 Unentschieden und 3 Siege für den Hamburger SV. Man muss sagen, sie pirschen sich, also sie sind immer jetzt noch so in Tuchfühlung mit der Spitzengruppe. Sie haben ja heute gegen Werder Bremen verloren, und sie spielen, finde ich auch ganz spannend, eigentlich punktemäßig ihre schlechteste Zweitligasaison. Sie haben sozusagen zu Hause sind sie eigentlich richtig, richtig stark, und dort gab es bisher 6 Siege, 6 Remis und heute auch die allererste Niederlage gegen Werder Bremen. Also zu Hause sind sie eigentlich fast nicht schlagbar. Finde auch ganz spannend, dass sie unglaublich viele Torchancen sich einfach generieren, nämlich im Schnitt zu 2,05, und dafür aber auch relativ wenig Torchancen gegen sich zulassen. Außerdem haben sie mit 13% eine relativ hohe Goal-Conversion Rate. Und das Spannende ist ja auch, dass sie ja auch sehr viele verschiedene Torschützen haben. Ihr bester Torschütze ist nämlich Robert Glatze, mit 15 heute, genau, das ist ja 15, und Sonny Kittel mit 7, wobei Sonny Kittel eher so auch als Vorlagengeber auftritt, denn er hat ja auch bereits 13 gegeben. Also es ist eine offensiv sehr aggressive Mannschaft, die auch sehr, 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 sehr fleißig ist, die sehr laufstark ist, die unglaublich bissig ist, die sehr hohes Pressing auch spielt. Also die werden Aue natürlich auch total vor Probleme stellen. Wer mir aber heute beim Spiel aufgefallen ist, ist dieser Robert Glatzel. Also dem finde ich ja wirklich hammerstark. Der hat eine unglaubliche Intuition für das Tor und hat einfach einen sehr starken Abschluss, eine sehr hohe Kopfballpräzision und einfach auch eine richtig gute Schussstärke. Und insgesamt gesehen ist es ja eigentlich so ein Spieler, der eigentlich so gehobenen zweiten Liga gehört. Wenn nicht sogar auch bei einem Verein wie zum Beispiel Freiburg spielen könnte. Also wo man echt sagen muss, der Mann hat wirklich, der hat Größe, der hat Wucht, der hat Schnelligkeit, der hat auch Gedankenschnelligkeit. Also das ist ein richtig, richtig krasser Typ. Und ich glaube, der wird uns auch vor große Probleme stellen.
Ja, ganz egal, wie laufstark und wuchtig und offensivstark sie sind. Sie haben es in dieser Saison noch nicht geschafft, ein Tor gegen uns zu schießen. Ne? Muss man ja auch mal sagen.
So. Das stimmt.
Tobias, was tippst du?
Ich tippe auf eine 1-3 Niederlage.
Aber wir schießen ein Tor im Volkspark.
Genau.
Wer schießt, wer macht's?
Ich sage Jan Hochscheid, denn er trifft gern gegen norddeutsche Mannschaften.
Martin?
Ich musste gerade überlegen, die haben es noch nicht geschafft, ein Tor gegen uns zu schießen, aber da war doch irgend so ein Eigentor. Ja. Ich sag, das Spiel endet 1-1. Ich weiß nicht, ob wir noch den Zulechner noch mal irgendwo herholen können.
So sieht's aus. 1-1. Das ja, eines der schönsten Fußballereignisse hier in Hamburg. Ich wohne ja hier in Hamburg und dann habe ja viel mit HSV-Fans, St. Pauli-Fans hier zu tun. Und so dieses, wann war es? Vor 2 Jahren, 3 Jahren, glaube ich?
19.
3 Jahren. Dieses 1-1 hier in Hamburg, an das Ostern. War echt schon krass. Genau, schönes Wetter, weiß ich auch noch. Und ein Erzgebirge Aue holt einen Punkt beim HSV. Das war schon klasse. Und ich tippe tatsächlich auch 1-1, weil ich einfach dem Trend folge, dass wir in dieser Saison gegen keine Hamburger Mannschaft bisher verloren haben. Gegen St. Pauli haben wir 2-mal unentschieden gespielt, gegen den HSV haben wir das Hinspiel unentschieden gemacht. Und wir werden verdammt nochmal nicht das 4. Spiel verlieren und werden hier in dieser vielleicht leider Abstiegssaison trotzdem gegen keine Hamburger Mannschaft verlieren. Das ist mir sehr wichtig. Wer ist mit dabei von euch? Wer kommt mit nach Hamburg?
Nicht.
Ich bin noch nicht entschieden, wie immer.
Ja, okay.
Ich bin seitdem Covid ist, ja, keine Ahnung. Früher war ich teilweise Wochen vorher entschieden, aber jetzt so muss man halt immer gucken.
Ja.
Aber man kommt ja auch schnell hin.
Ich glaube jetzt aktuell, also jetzt gerade eben gegen Bremen 25.000 Zuschauer zugelassen. Das wird, glaube ich, gegen Aue irgendwie auch kein Problem, wahrscheinlich Tickets zu bekommen. Also wenn ja überhaupt, dann auch über die Gästekontingente werden wir wahrscheinlich auch dieses Jahr es nicht schaffen, dann irgendwie mehrere hundert Leute hier nach Hamburg zu holen. Also Tickets sind da und besucht doch mal wieder Hamburg. Wer weiß, wann man mal wieder hier ein Fußballspiel von Aue in Hamburg sehen kann. Kleiner Aufruf. Gut, dann haben wir die Spiele eigentlich hinter uns gebracht. Die letzten und die zwei, die vor uns kommen. Und dann kommen wir zum Helge der Woche. Martin, was hast du ausgesucht?
Ja, das Problem ist, ich habe jetzt gar nicht so richtig was rausgesucht, sondern ich möchte eigentlich eher über die Rede mit euch sprechen. Die Pressekonferenz, und da sind halt mehrere Sachen sehr interessant. Ja, einmal, dass er darstellt, dass man in den letzten 2 Jahren wirtschaftliche schwierige Zeiten gehabt hätte und das sei jetzt kein Jammerer, sondern Fakt, ein Tatbestand. Man hätte ökonomisch alles im Griff, und er geht auch davon aus, dass man die zweite und die Lizenz für die zweite und die dritte Liga erhalten würde. Und ja, was mir an Sätzen da hängen geblieben ist, der Verein wird auf gar keinen Fall sterben. Das kann ich Ihnen zusichern. Wir müssen jetzt als Führungspersonen stehen, wir müssen auch Transparenz zeigen und den Dialog, weiß nicht, was er noch danach gesagt hat, wahrscheinlich suchen oder so. Und ganz am Schluss, da gibt's noch mal so einen Rant von ihm. Und da sagt er dann sinngemäß, wir laufen hier auf einen Gletscher hoch, aber wir werden nicht verrecken. Also da sind einige spannende Sachen drin in dem Abschnitt. Was ich allerdings nochmal mit euch besprechen wollte, dass er jetzt zwar eine Transparenz auch irgendwie ausruft, ja, und sagt, wir müssen auch den Dialog suchen, und er betont ja auch, dass er Gespräche mit der aktiven Fanszene geführt hat und wo auch Marc und Pavel und Martin Mennel dabei waren. Aber er sagt halt auch, dass man jetzt ein Zeichen setzen müsste, dass wir der FC Erzgebirge sind und dass wir auch eine gewisse Geschlossenheit wieder brauchen. Und Eckhardt würde auch verstehen, dass viele das Wort DNA nicht mehr hören können, aber es sei auch diese DNA, die muss jetzt wieder in die Köpfe. Und wir brauchen da auch das Umfeld und die Sponsoren. Wegen der letzten zwei Jahre, die wirtschaftlich schwer gewesen sind. Und ja, das finde ich eine Sache sehr bemerkenswert. Ich umschreibe das jetzt mal nochmal ein bisschen. Er sagt, dass man ja auch erst am Ende der Saison abrechnen sollte und bis dahin sich ja auch ein bisschen mit der Kritik zurückhalten sollte. Die Kritik an der Mannschaft und an Funktionsträgern würde ja gar nichts bringen. Und man könnte dann ja nach der Saison abrechnen. Und das finde ich halt auch mit dem Verweis auf die Geschlossenheit, die jetzt notwendig sein, ein bisschen merkwürdig, auch ein bisschen, ich würde auch schon fast sagen, undemokratisch, weil er ist am Ende immer noch der gewählte Präsident des Vereins und in einem demokratisch legitimierten Prozess, ja, ist Transparenz eine der Grundvoraussetzungen, um auch nachvollziehen zu können, wie Entscheidungen getroffen sind. Und er sagt ja, dass Transparenz, also er spielt Transparenz gegen Geschlossenheit aus, dass Transparenz die Geschlossenheit gefährden würde. Und das finde ich auch ein bisschen unredlich an der Stelle.
Glaubt ihr, die Vereinsverantwortlichen hören den Auer-Podcast?
Nee. Aber es ist, also auch der Verweis auf die Sponsoren und das Umfeld, das lässt zu mir schließen, dass es da Kritik gegeben hat. Würde ich mal so sagen, weil sonst würde ich nicht das auch nochmal so explizit erwähnen. Und dass man sich mit Fans austauscht, ist ja auch nichts Neues, aber es beschränkt sich dann ja auch oft auf, sagen wir mal, aktive Fanszene.
Aber also ich wäre mir gar nicht sicher, ob sie nicht doch irgendjemand den Auer-Podcast von uns hier hören, weil ja tatsächlich Trainerwechsel hat man bei uns zuerst gehört, das Thema Transparenz, Kommunikation hört man bei uns regelmäßig. Es waren immer so kleine Verweise in der Pressekonferenz, wo ich dachte, irgendwo habe ich das schon mal gehört oder irgendjemand hat das schon mal so gesagt und so. Wir sind ja aber auch nicht die Einzigen, so hoch will ich uns jetzt nicht heben, sondern es wird ja durch die Fanforen, durch Social Media natürlich immer wieder hinterfragt, wer ist schuld an der aktuellen Situation. Und da wird natürlich auch der schwarze Peter ganz oft Richtung Helge Leonhardt gezogen. Und wie oft haben andere Fans auch bemängelt, dass sich der Präsident in der aktuellen Lage nicht zeigt. Und jetzt will ich jetzt nicht hier der Helge-Versteher sein, aber genau das hat er ja tatsächlich mit der Pressekonferenz getan und auch mit seiner Aktion des Trainerwechsels getan, finde ich, tatsächlich auch etwas Verantwortung übernommen, nämlich genau jetzt dieses Thema Kommunikation anzugehen und eben zu sagen, es wurden Fehler gemacht, so hat er es, glaube ich, ja auch gesagt, aber die will er ja gern am Ende der Saison dann eben nochmal aufbereiten und jetzt fordert er das Ganze nochmal oder fordert uns alle auf, sozusagen zusammenzuhalten, diese Tugenden und gemeinsam für den Verein gerade zu stehen und nochmal zu kämpfen, um jetzt nochmal alles herauszuholen. Und klar kann man das so bemängeln und klar kann man auch gewisse Aussagen bemängeln, aber wenn man sich jetzt mal in die Haut von Helge Leonhardt, beziehungsweise nicht mal Helge Leonhardt, sondern in die Lage eines Vereinspräsidenten versetzt, der jetzt in dieser Lage einen Verein führen muss, finde ich, gehört natürlich dazu, dass er jetzt nochmal Mut macht und versucht, was auch immer in den letzten Monaten passiert ist, jetzt nach vorn guckt und sagt, komm, wir müssen jetzt das Letzte rausholen und wir ergeben uns hier nicht unserem Schicksal, sondern wir wissen, dass wir noch wenig Chancen haben, dass es wahrscheinlich in die dritte Liga geht. Aber jetzt packen wir nochmal alle zusammen an und versuchen nochmal durch Geschlossenheit, wie blöd es auch klingt, irgendwie zusammenzuhalten und nach vorn zu blicken und vielleicht noch ein paar Punkte zu holen. Das fand ich so von der Aussage her jetzt gar nicht mal schlecht in der aktuellen Lage zu sagen, jetzt geht's voran. Weil was willst du denn anders sagen? Was willst du denn als Vereinspräsident jetzt in der Lage anders sagen, als das, was Helge Leonhardt letzte Woche Mittwoch da in der Pressekonferenz gesagt hat? Natürlich in seiner typischen Art und Weise, die sicherlich Angriffsfläche gibt für Diskussionen. Aber so von der Grundaussage heraus nochmal alles zu geben und durch eine Aktion nochmal auch zu zeigen, der Verein versucht sich anders zu strukturieren, um nochmal so einen Impuls zu geben, da kann man noch, glaube ich, wenig dagegen sagen.
Ich habe auch noch ein schönes Zitat. Wir werden auf gar keinen Fall aufgeben. Wir werden nach außen Geschlossenheit dokumentieren. Wir werden Stärke dokumentieren. Ich sage fast wie in alten Zeiten. Das muss wiederkommen. Obwohl in der heutigen Zeit ist es sehr schwierig, weil die sozialen Netzwerke teilweise kollabieren. Das hängt mit der gesamtgesellschaftlichen Lage zusammen. Das hängt mit der Lage in der Republik zusammen. Das hängt mit der Lage in der Welt zusammen. Das hängt mit der Lage in den scheiß Pandemiejahren zusammen. Ja, mach mal einen Punkt an der Stelle. Danach sagt er noch was zu den ökonomischen Faktoren der Pandemie und so weiter. Aber es ist an vielen Stellen natürlich wieder in einem typischen Hegel-Leonhard-Duktus.
Ja.
Ja, ich finde auch dieses Tiefgestapel. Ja, es ist ja kein, also er hat nicht Naturgesetz gesagt, muss noch mal gucken, wie das Wording. Es ist nicht selbstverständlich, dass man zweite Liga spielt. Hätte in den 7 Jahren, die er jetzt Präsident ist, das ist im 8. Jahr, jetzt habe ich nochmal nachgeschaut, es sei ja auf gar keinen Fall selbstverständlich und so weiter, aber ja, ich weiß nicht, also.
Ja, er ist halt im Verteidigungsmodus, ne?
Schon ja. Drin.
Also er ist halt angezählt, ne? Und gerade nach den Aktionen jetzt vor der Saison, auch während der Saison, die sehr sicher unglücklich und wahrscheinlich auch falsch gewesen sind, die Entscheidungen, die er getroffen hat, steht er natürlich in der Schusslinie und da versucht er sich natürlich auch zu verteidigen und zu rechtfertigen.
Ich fand das auch mit den 5 Hanseln schön. Was hat er denn gesagt? Wir standen hier nach dem Abstieg mit 5 Hanseln und einem Trainer. Das war nochmal ein schönes Bild, da habe ich mich abgeholt gefühlt.
Ja, genau. Und das steht uns ja bevor. Dann, wenn du jetzt auch keinen konkreten Helge der Woche
hier. Na, das mit dem Gletscher. Ich weiß nicht, hast du das nochmal?
Ja, ich glaube, die Gletscher-Sache, also war das Bild, das er beschrieben hat, wir besteigen einen Gletscher oder wir laufen einen Gletscher hinauf. Und stehen dann aber an einem Abgrund und fallen herunter oder stehen kurz davor herunterzufallen. Also dieses Bild habe ich nicht ganz verstanden, wie man einen Gletscher, einen Berg nach oben läuft und dann aber vor dem Abgrund steht. Aber sei es drum, ich glaube, er wollte einfach mit dem Gletscherbild die Kälte dieses Profifußballs nochmal darstellen. Und ob es ihm gelungen ist, jetzt sei mal dahingestellt. Ich würde noch ein anderes Zitat nominieren, nämlich sinngemäß, wir werden nicht verrecken.
Ja.
Nochmal auch mit der Bildsprache entsprechend ausgedrückt, was auch immer passiert. Wir sind Wismut Aue und es wird auch im nächsten Jahr in der 3. Liga weitergehen. Übrigens da noch eine Info, am 8. März wollen sich die Vereinsverantwortlichen zusammensetzen und die Lizenzierungsunterlagen alle zusammensuchen, beziehungsweise schauen, wie es mit der Lizenzierung für die nächste Saison aussieht, 2. Liga und oder 3. Liga, wobei er schon so ein bisschen gespoilert hatte, dass er aktuell hier keine großen Probleme sieht, die Lizenz für die 3. Liga im nächsten Jahr zu bekommen.
Der Verein wird auf gar keinen Fall sterben, das kann ich Ihnen zusichern.
So, wir werden nicht verrecken. Na, dann haben wir doch einen passenden Helge der Woche. Okay, dann noch aktuell natürlich müssen wir ja auch noch mal kurz das Thema Ukraine und Überfall von Russland auf die Ukraine hier ansprechen. Auch da gab es eine Vielzahl an Meldungen in Bezug auf die Fußballvereine. Also sehr viele, wenn nicht sogar alle, ich habe jetzt nicht alle gecheckt, haben sich solidarisch für die Ukraine gezeigt. Und auch unser Verein, Erzgebirge Aue, hat einen Post an dem, ich weiß nicht, ob es am Mittwoch oder am Donnerstag dann war, um dann nochmal Solidarität für die Ukraine zu zeigen. Für euch so vom Herzen oder aufgesetzt, weil es jeder machen muss, wie war es für euch?
Es war Donnerstagabend, ich habe es mal gerade nachgeguckt und man hat sich ja schon gewundert, ob es überhaupt noch kommt. Mhm. Ja, wir sind erschüttert und tief betroffen. Krieg und Frieden dürfen nie eine Lösung sein. Unsere Gedanken, unser Mitgefühl sind bei den Menschen der Ukraine. Ukrainische Flagge, Hashtag FC Erzgebirge Aue, Hashtag Ukraine, no war. Na, ich finde interessant, dass der Aggressor Russland halt nicht genannt ist. Ne? Kann man natürlich auch spekulieren, ist das Absicht? Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass der Präsident vielleicht eine andere Meinung zu Russland hat. Ich weiß es nicht. Ich spekuliere jetzt an der Stelle wild. Ja. Ich habe dazu von ihm jetzt keine Äußerung irgendwie verlautbaren können. Aber spannend wäre jetzt ja auch zu wissen, was passiert überhaupt mit der Kooperation mit Spartak Moskau? Gibt's die noch? Oder das würde mich auch mal interessieren, ja, wie man sich dazu verhält. Mir ist jetzt aber auch nicht bekannt, dass wir irgendwie russische Sponsoren oder sowas hätten. Was ich noch viel schwieriger fände, ne, wenn man jetzt, wir haben ja noch einen zweiten Verein rausgesucht, FC Heidenheim, erster FC Heidenheim. Freud hat ja auch große Investments in Russland. Deshalb spekulieren ja auch schon manche Leute, wie dieser Tweet zustande kommt. Man kann es auch noch viel schlechter machen. Ich lese das mal vom 1. FC Heidenheim vor. Der 1. FC Heidenheim ist politisch und weltanschaulich neutral. In seinem Handeln und ist er in Werten und Normen des Grundgesetzes verpflichtet. Für den Verein sind die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die Ablehnung jeder Form von Gewalt von zentraler Bedeutung. Zweiter Tweet. Absatz 3 Satzung des 1. FC Heidenheim 1846 e.V. Das gilt für uns als FCH-Familie grundsätzlich und ganz besonders auch in diesen Tagen. Zweite Liga, erste Liebe, nur der FCH. Und ja, so schlecht kann man es halt auch machen, ne? Ja. Mit einer Nullhaltung und so, wir sind neutral. Das Wort neutral wird, glaube ich, viele Leute da auch getriggert haben. Es gab schon einen ziemlichen, sag jetzt mal, Shitstorm unter dem Beitrag. Richtig gut fand ich, dass es im Stadion in Paderborn so eine Gedenkminute gab. Ja, es war ein bisschen random, der Text. Aber man hat es halt gemacht. Die DFL-Vereine haben es anscheinend alle gemacht. Viel, viel besser fand ich es, da war ich am Wochenende auch noch in Meppen. In Meppen gab es eine gemeinsame Schweigeminute nach einer Ansprache von dem Meppener Präsident und dem Präsidenten des VfL Osnabrück. War auch ein Derby und da hat man halt zusammen nochmal eine Ansprache gerichtet. Das fand ich deutlich besser noch als in Paderborn jetzt am Freitag.
Also es gab ja diverse Aktionen jetzt, wahrscheinlich auch in jedem Profifußballstadion, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa. Echt klasse. Ich finde es ja immer dann gut, wenn auch so kreativ irgendwie damit umgegangen wird. Deswegen habt ihr es gestern in Dresden gesehen, wo ja dann irgendwie Dresden gegen Darmstadt gespielt hat mit gelbe Trikots und blaue Trikots und man sich so zum gemeinsamen Mannschaftsfoto hintereinander aufgestellt hat. Irgendwie Dresden vorn unten und hinten die blauen Darmstädter und so die ukrainische Flagge irgendwie dargestellt haben. Finde ich ja auch schon mal wieder irgendwie ein gutes Symbol auch des Zusammenstehens. Ja, das ist dann auch mal wieder irgendwie ein bisschen aufhellend und ja, man schmunzelt etwas so darüber und sagt, ja, coole Aktion irgendwie, obwohl es auch in Dresden passiert ist. Okay, dann ja, sind wir fast schon am Ende der aktuellen Folge. Dann habe ich noch einen kleinen Hinweis. Unsere U17-Bundesliga-Saison ging wieder los. Unsere Jugend, B-Jugend oder U17-Jugend, spielt wieder, nachdem sie in der Hinrunde schon tolle Spiele gemacht haben. Am Ende, glaube ich, so schon eher Richtung Abstiegsplätze tendiert sind. Ging es jetzt letzte Woche wieder los. Letzte Woche hat man zwar gut gespielt, aber dann leider 2-0 gegen Wolfsburg verloren zu Hause. Und Wolfsburg ist aber echt auch eine Top-Mannschaft in der Liga. Und jetzt am letzten Wochenende hat man gegen Braunschweig gespielt, in Braunschweig. Und das war ein ganz wichtiges Spiel, weil die Braunschweiger, glaube ich, nur, ich glaube, punktgleich sogar mit den Auern mit unten drin hängen. Und wir haben hier in Braunschweig ein 1-1 geholt. In der letzten Minute hat ein Auer U17-Spieler das 1-1 gemacht und wir sind mit dem Punktgewinn da rausgegangen, was enorm wichtig war. Wir sind jetzt auf Platz 15. Das ist der erste oder das wäre der erste Abstiegsplatz mit 10 Punkten. Aber Braunschweig liegt auf Platz 14 auch mit 10 Punkten, also punktgleich. Das heißt, wir sind dran an den Nicht-Abstiegsplätzen. Davor ist noch Viktoria Berlin und Kiel mit 12 Punkten, also auch die sind noch auf jeden Fall in Reichweite. Und ja, man sieht auch mit dem Tor in der letzten Minute, dass Aue auch andersrum die Spiele drehen kann, nämlich auch in der Nachspielzeit mal einen Punktgewinn holen kann. Da sollten sich auch die Männer mal eine Scheibe abschneiden lassen oder eine Scheibe abschneiden. Ja, besucht doch mal die U17. Die U17 hat ein nächstes Heimspiel jetzt am kommenden Samstag, am 5. März um 11 Uhr in Aue. Spielen sie gegen Werder Bremen. Das wird, glaube ich, auch ein sehr schweres Spiel. Bremen ist ja aktuell Vierter. Da drücken wir euch aber auf jeden Fall die Daumen, Jungs, dass ihr da auch mal wenigstens einen Punkt holt. Und dann geht's eine Woche später nach Kiel. Und das ist zwar natürlich eine enorm weite Auswärtsreise, aber für alle Fahrer, die zum Spiel der Ersten gegen den HSV gehen, kann ich nur sagen, das kann man auch gut miteinander verbinden, weil wo dieses Spiel Kiel gegen Aue in der U17 dann am Sonntag ist. Und wenn jemand sowieso hier oben im Norden ist, wenn ihr sowieso hier am Samstag zum HSV-Spiel gegen Aue geht, dann bleibt doch noch eine Nacht und guckt euch dann noch am Sonntag früh die U17. Ich glaube, jede Unterstützung ist da sehr dringend notwendig, dass wir das zu einem Heimspiel vielleicht machen. Also vielleicht kommt noch der ein oder andere mit nach Kiel an dem Sonntag. Das müsste dann der 13., glaube ich, sein.
13. Fährst du auch März hin? Okay.
Ich bin noch am Überlegen. Also Sonntag früh könnte ich mir tatsächlich auch gut vorstellen. Es ist nur eine Stunde hier von Hamburg entfernt mit dem Zug. Das kann man gut machen. Dann bist du auch mit dabei, oder? Wenn du fährst, Martin, dann fahr ich.
Naja.
Lass uns das gemeinsam machen. Dann machen wir eine Sonderfolge U17. Übrigens, Philipp Haug ist wohl aktuell nicht Trainer der U17, weil er ja auch jetzt in Paderborn mit auf der Trainerbank saß. Also er kümmert sich wohl jetzt vollumfänglich um die erste Mannschaft. Und man hat jetzt einen neuen Trainer für die U17 installiert, der vielleicht auch nochmal so ein paar Impulse gesetzt hat. Auf jeden Fall hat es heute für einen Punktgewinn gesorgt. Aber aktuell Philipp Haug kein Trainer der U17. Okay. Gibt sonst noch etwas von euch? Haben wir noch was vergessen?
Ich denke nicht. Ich denke, wir waren heute wieder sehr umfangreich und gründlich.
Denke ich auch. Okay, dann wünsche ich uns zwei schöne Spiele. Euch oder dir, Tobias, schönes Heimspiel gegen Hamburg. Uns, Martin, wünsche ich ein schönes Auswärtsspiel hier beim HSV. Und ja, vielleicht holen wir doch noch den einen oder anderen Punkt. Wir werden auf jeden Fall mehr Punkte haben als der Chemnitzer FC in seiner letzten Abstiegssaison. In diesem Sinne, bleibt gesund, nie wieder Krieg und bis dahin. Tschüss.
Ciao. Peace.